Also ich glaube, was helfen könnte, ist sich wirklich vorher mit dem Partner hinsetzen und so ein bisschen auch drauf einstimmen. Gucken, dass man realistische Erwartungen hat. Sich so gegenseitig briefen von wegen, ey, du weißt doch, Tante Erna, ne? Die haut immer einen Scheißspruch nach dem anderen raus. Ich hoffe, du bist drauf vorbereitet. Ich hoffe, du kannst es an dir abprallen lassen. Ich bin für dich da. Hm. Und dass man da so sich gegenseitig versucht, den Rücken frei zu halten. Oder dass man sagt, hey, diese Situation, diese eine, die stresst mich immer krass. Dass man wenigstens als Paar und als Kleinfamilie im großen Kontext dann zusammenhalten kann. Wir gehen hier zu einem gewissen Zeitpunkt und wir gehen dann gemeinsam und es ist dann auch abgesprochen, dass dann nicht heißt, ach komm, lass uns doch noch ein bisschen bleiben, ist doch noch so schön. Und man denkt sich so immer, na ja, wir wollten nur bis 17 Uhr, wir müssen jetzt eigentlich los und der Partner dann noch, komm, lass doch und so. Dass sowas einfach abgesprochen ist vorher. Also wirklich Kriegsrat halt.
Mama halblang mit Rebecca.
Und Sophia.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama halblang. Mein Name ist Sophia und vor mir sitzt wie immer Rebecca. Zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei Mamas von je zwei kleinen Kindern. Und wir reden hier im Podcast alle zwei Wochen über ein Thema, das uns in unserer Mutterschaft beschäftigt. Wenn ihr schon länger zuhört und uns kennt und mögt und das Handy noch in der Hand habt, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier. Das hilft uns wirklich sehr und jetzt geht es los mit der Folge. Wenn ihr diese Folge hört, dann befinden wir uns mitten in der Weihnachtszeit. Das bedeutet, dass ihr schon alle entweder einen Adventskalender für eure Kinder oder eventuell auch noch den Partner selbst gebastelt habt oder bei DM so einen von Tinti oder Freche Freunde gekauft habt. Keine Werbung an dieser Stelle. Es geht in dieser Folge um die Erwartungen, die an uns Mütter gestellt werden und auch den Druck, den wir uns vielleicht selbst machen, dass die Feiertage besinnlich und für die ganze Familie einfach nur wunderbar sind. Das kann sehr herausfordernd sein, Grenzen zu setzen, aber wir möchten euch heute nahebringen und anhand von eigenen Anekdoten zeigen, wie wichtig das ist und wie das auch aussehen kann. Dazu sprechen wir im ersten Teil ja über so eine To-Do-Liste, Anforderungen, die es in der Weihnachtszeit gibt und was uns gerade selbst auch aktuell stresst. Dann wollen wir einmal erzählen, wie wir unsere Feiertage gestalten und wo wir auch in diesem Prozess in dem Jahr schon liebevoll Grenzen setzen mussten. Und am Ende kommt ihr hier heute aber nicht ohne ein paar Tipps raus. Es wird also wieder eine schöne Ratgeberfolge, wo ihr hoffentlich so ein bisschen was mitnehmen könnt. Bevor es aber losgeht, Rebecca, einmal der gewohnte Anfangsschnack hier. Bist du Team Zerquetscht oder Team Rakete?
Ich bin Team Rakete, obwohl die letzten Tage und Wochen echt richtig knüppelhart waren. Also der November liegt uns hier allen oder steckt uns allen in den Knochen. Wir hatten wahnsinnig viele Termine. Wir hatten die Kinder abwechselnd zu Hause. Es verging eigentlich im November keine einzige Woche, ohne dass nicht ein Kind für mindestens 2 Tage zu Hause war. Und gestern hat es dem Ganzen so ein bisschen die Krönung aufgesetzt. Also meine Große war zu Hause. Und es war klar auch, dass mein Mann eine Abendveranstaltung hat und erst ganz, ganz spät nach Hause kommt, wenn hier alles schon gelaufen ist. Und ich wusste, okay, ich bin erst alleine mit einem Kind und dann alleine mit beiden Kindern, habe vorher noch nebenbei gearbeitet. Ich werde wahrscheinlich irgendwie halbtot am Abend ins Bett fallen. So oder so ähnlich ist es auch gekommen, aber es war dann der Abend oder der Tag an sich war ganz okay. Aber ja, war ein wilder November jetzt einfach und jetzt bin ich trotzdem Team Rakete, weil ich jetzt ein paar Tage frei habe, die Kinder in der Kita sind, mein Mann hier auch ausgeflogen ist gerade und wir hier ganz in Ruhe die Aufnahme machen können. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin Team mega zerquetscht, also der November ist ja krass, auf jeden Fall bei uns auch, habe ich in der letzten Folge auch schon erzählt. Und ich bin alleine mit beiden Kindern gewesen, mehr oder weniger, weil mein Mann ist 2 Tage nochmal auf Dienstreise diese Woche. Und ey, der Abend gestern war dermaßen wild. Ich habe dir das schon alles im Detail erzählt. Ich muss das hier nicht nochmal so ausbreiten. Aber ein Freund von mir war da. Gott sei Dank, kann man nur sagen. Also das Baby, normalerweise lege ich die halt abends hin und dann pennt die erstmal fett. Aber es war völlig wild. Also die wurde nach 2 Stunden wieder wach. Aber nicht so, dass ich sie nochmal in Schlaf stellen konnte, sondern wach. Und dann irgendwann fand ich mich irgendwann gegen 21 Uhr wieder. Baby musste ich in die Trage nehmen, anders ging es gar nicht, weil mein Freund war dann auch schon wieder abgereist. Musste Baby in die Trage nehmen. Hab auch völlig vergessen, meinem Sohn irgendwie ein Abendbrot zuzubereiten. Das musste ich dann auch noch nachholen. Der war schon im Schlafanzug. Das war einfach völlig wild. Dann dachte ich mir so, okay, wie soll ich die jetzt ins Bett bringen? Und die einzige Möglichkeit war dann, einfach echt, da lobe ich mir auch unser Familienbett, was wir da haben, was momentan immer nur halb besetzt ist durch mich und die Kleine. Ich habe einfach ein Kind links, ein Kind rechts. Wir haben uns schön eingekuschelt und irgendwann haben beide geschlafen. Und dann dachte ich so, naja, wilder Abend. Genauso wild ging es heute Morgen dann weiter. Also Baby ist on fire. Da brennen die Synapsen einfach, das sieht man ihr auch an. Also da wird gekrabbelt und geturnt und sich langsam hingesetzt. Und ja, das muss natürlich dann auch alles im Halbschlaf trainiert werden. Und die ist mir tatsächlich auch heute Morgen aus dem Bett gefallen. Ja, was soll ich sagen? Irgendwann stand dann Gott sei Dank die Frau meines Vaters vor der Tür, die Oma, und konnte mir hier wirklich unter die Arme greifen und hat jetzt auch das Baby, während wir eine Aufnahme machen. Also Dorf ist am Start, aber ich bin fertig mit den Nerven.
Fertig, ja.
So. Das Einzige, was mich jetzt noch retten könnte, wäre Dubai-Schokolade, wenn die nicht schon leer wäre.
Ich wusste es. Ich wusste, dass sie nicht hält.
Ich muss jetzt nämlich noch eine große Beichte hier erzählen. Also, ich war am Samstag, war ich in der Stadt. Ich habe Ausgang bekommen. Ich hatte eigentlich Me-Time, in die hat sich dann auch noch mein Sohn reingeschmuggelt. Das ist nochmal eine andere Geschichte, die ich jetzt nicht erzähle. Und dann waren wir in so einem Café und dann war da so ein Aufsteller und da stand ganz groß Dubai-Schokolade. Und also, ihr habt davon vielleicht alle gehört. Wenn nicht, ist es halt so eine bestimmte Schokolade gefüllt mit einer ganz bestimmten Füllung und das ist voll der Hype und voll der Trend. Und alles, was die bewirken soll, ist, glaube ich, dass man nach Dubai fährt und Urlaub macht. Ist ja eigentlich so ein Marketing-Gag, oder? Das ist doch so ein Marketing.
Ich hab absolut keine Ahnung. Ich habe nur plötzlich bei Instagram gesehen, dass alle Dubai-Schokolade machen und es ist Engelshaar, heißt das, glaube ich. Also da gibt es auch einen Originalnamen dafür, den kenne ich jetzt leider gerade nicht. Aber Engelshaar ist das. Es ist wie so kleines, so angebratenes Knusperzeug und dann Pistaziencreme. Und noch irgendwas ist da drin. Genau, aber es schmeckt im Grunde nach Schokolade und Pistazie und mit ein bisschen Crunch.
Das ist echt? Ja, weißt du das? Prinzip. Hast du das schon probiert?
Nee, soll ja.
Das ja, genau.
Also nein.
Genau. Und ja, naja, jedenfalls war da dieser Aufsteller und dann habe ich dir den geschickt, einfach so aus Spaß und du meintest so, kauf. Und ich so, hä, wie, jetzt im Ernst oder was? Ja, kauf, ich will das endlich ausprobieren. Ich also so eine Tafel für fast 20 Euro gekauft. Und habe die nach Hause geschleppt, ist auch wirklich geschleppt, also wirklich halbes Kilo bestimmt gewesen. Und mein Mann auch so, hö, was denn das und so. Und dann haben wir natürlich erstmal gekostet, ist ja klar. Und naja, was soll ich sagen, ich habe die Samstag gekauft, Sonntagabend war sie leer.
In Null. Also ich wusste einfach, ich habe dir noch geschrieben, Versteck sie vor deinem Mann, versteck sie einfach irgendwo.
Es war nicht nur er. Also ich habe mich auch bedient, auch weil die Nerven lagen halt auch blank die letzten Tage. Ich habe mich auch bedient und ich muss irgendwie nochmal in die Stadt fahren und nochmal so ein Ding für dich holen, weil eigentlich habe ich die ja für dich gekauft oder für uns auch. Ich muss mich hier, ich muss ganz groß um Entschuldigung bitten. Und das ist jetzt hier der Gang nach Canossa sozusagen in aller Öffentlichkeit. Verzeihst du mir?
Okay. Das ist okay. Ich will, also wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge oder so, haben wir gesagt, dass wir gerade unsere Ernährung so ein bisschen im Griff haben, aber dieses im Griff muss ich einfach auch komplett für mich streichen in den letzten Wochen.
Diese Woche auch.
Weil, also bei mir nicht nur diese Woche, weil auch super viele so. Also ich hab mich jetzt auch vor lange nicht mehr gewogen, weil ich mich auch nicht unbedingt, weil ich mir meine Erfolge eigentlich nicht kaputt sehen will.
Das ist Schrödingers Gewicht, solange du nicht auf die Waage gehst, ist das Gewicht nicht
so,
da.
So, weil ich war auch auf Dienstreise, ich habe es gerade erzählt, ich hatte jede Woche mindestens ein krankes Kind zu Hause, meine Nerven lagen einfach auch blank und Comfort Food ist Comfort Food, ne? Kann man nichts machen. Aber um das vielleicht auch nochmal gleich aufzugreifen, ich finde, das gehört ja auch irgendwie zu einer eigentlich gesunden Einstellung zur Ernährung dazu, dass man dann irgendwie nicht sofort irgendwie sagt, jetzt ist alles kaputt, jetzt ist alles vorbei, sondern nee, jetzt gab es einfach irgendwie ein paar Tage, die außerhalb des Rhythmus waren und jetzt können wir uns wieder normal und gesund ernähren und hat da einfach gesagt, so ja, mein Gott, war halt eine wilde Zeit, dementsprechend sah meine Ernährung aus, aber ja, von daher kann ich das, was ich eigentlich sagen wollte, total verstehen, dass du einfach gesagt hast, ey, ich brauche das jetzt und da ist die geile Schokolade und ich gönne sie mir, also ja, es sei dir verziehen.
Und jetzt stehen da die Feiertage vor der Tür. Das ist sowieso der schlechteste Monat, um irgendwie an einem Ernährungsplan festhalten zu wollen, weil die Versuchungen, die warten an jeder Ecke. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was denn generell die Herausforderungen so in dieser Zeit sind. Also nicht nur die ganzen Naschereien, sondern eben auch ja der Mental Load, mit dem wir Mütter so belastet sind. Und da würde ich dir als erstes gerne einmal die Frage stellen, Rebecca, was stresst dich denn am meisten in diesem Jahr, in der Weihnachtszeit, mit Blick dann eben auf die Feiertage Ende des Monats?
Ja, du hast mir ja diese Frage gestern schon gestellt und ich habe da auch ein bisschen, ich habe ja auch lange drüber nachgegrübelt. Wir kommen da, glaube ich, auch beim zweiten Punkt nochmal genauer dazu, warum das alles so ist. Aber was mich am meisten stresst, ist jetzt gar nicht mal, nicht dieses Relatable, ja, man muss die ganzen Geschenke besorgen und irgendwie seine Wohnung krass schmücken und so, obwohl ich auch übelst Mom-Guilt geschoben habe, als ich deine Instagram-Story bei Mama Halblang gesehen habe mit diesem Wichtelzeug, wo ich dachte, ja. Yo, okay. Vor allem, wenn ich an letztes Jahr denke, als mein Sohn, mein zweites Kind so alt war wie dein zweites Kind jetzt, da wäre ich halt niemals auf die Idee gekommen, das zu machen, weil ich halt einfach fucking anderes Zeug zu tun hatte. Aber selbst dieses Jahr so, ne? Also ich habe das gesehen, dachte so, ey, 6 Sätzen, Rebecca, im Mama-Weihnachtskurs.
Sag ich gleich noch was zu, aber erzähl mal weiter.
Aber ich habe auch in den Nachrichten gesehen, dass es vielen anderen Mamas auch so ging. Also ja. Ihr seid nicht allein. Die anderen 50% von Mama Halblang haben auch ein schlechtes Gewissen geschoben. Sowas stresst mich im Grunde gar nicht so sehr. Bei mir ist es ein anderer Punkt, nämlich die Tatsache, unsere Familie ist multireligiös aufgestellt. Und unsere Große ist jetzt so langsam in einem Alter, wo man ihr das begreiflich machen kann, wo man ihr das richtig erklären kann. Und was mich stresst, ist, dass natürlich von allen Seiten das Weihnachtsgerede ist und ich aber noch gar nicht so weit bin, dass ich mir richtig Gedanken gemacht habe, wie möchte ich ihr das näher bringen, dass Weihnachten ein christliches Fest ist, dass einfach, also dass kein Naturgesetz, sage ich mal, ist, so wie bei allen Menschen. Jeder geht, also weiß ich nicht, also dass einfach für alle Menschen da ist sozusagen, sondern halt eben einem ganz bestimmten Glauben zugeschrieben ist. Und dass aber mindestens 50% ihrer Familie das halt nicht feiert. Und was mich stresst, ist, dass mir von außen dann quasi der Druck gemacht wird, zu sagen, du musst jetzt ganz schnell ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben, weil sonst verfestigen sich vielleicht in Anführungsstrichen falsche Eindrücke. Nicht falsch im Sinne von Weihnachten ist falsch, sondern falsch im Sinne von ihre Realität sieht halt ein kleines bisschen anders aus. Ist das verständlich, was ich sage?
Ja, ich finde, es geht halt bei den Feiertagen auch viel um Tradition. Und also klar, die Religion ist da irgendwie so das Leitgebende, an dem wir uns orientieren, aber jede Familie entwickelt ja auch so ein bisschen ihre eigene Tradition. Deswegen, also dieses Multikonfessionelle, finde ich, ist nochmal ein ganz eigenes und spannendes Thema. Damit bin ich überhaupt nicht konfrontiert, so in meiner Familie. Also was ich da bei dir raushöre, ist, dass du einfach ja noch gar nicht so weit gekommen bist, dass du dir Gedanken darüber machst, wie bringe ich das meinen Kindern nahe, aber jetzt schon so ein bisschen die Not dazu besteht, weil sie einfach schon so viel versteht und Fragen stellt und du merkst, du bist damit konfrontiert im Außen.
Ja, aber ich merke auch, ich war gestern ja mit ihnen viel unterwegs auch und immer wenn wir an so H&M Home oder sowas vorbeigelaufen sind und dann schon Weihnachtsbäume aufgestellt sind und Kerzen und irgendwie Snacks und so und dann hat sie auch direkt gesagt so, oh, ein Weihnachtsbaum. Also ich merke halt auch, wahrscheinlich auch von der Kita, die natürlich auch Weihnachtsfeiern und sowas machen, wird da auch dann schon viel vorgegeben und halt viel so zelebriert. So klar, wir sind in Deutschland, vorwiegend christliches Land, so kein Vorwurf an der Stelle. Aber ich merke halt einfach, sie versteht es, es arbeitet in ihr und ich will halt den Moment nicht verpassen, indem ich ihr klar mache, dass das nur ein Teil ihrer Familie ist.
Verstehe.
Und ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt das relatable Topic, das wir in dieser Folge so richtig
es
so
geht ja in dem Podcast
wollen.
In erster Linie um uns beide auch. So, genau. Aber du kannst dich damit nicht so stark identifizieren, ne? Mit Weihnachtsbaum und Christkind und so. Damit kannst du dich nicht so identifizieren.
So genau, als du mir von diesem Wichtelkram erzählt hast, war ich auch so, hä?
Ja, das ist aber auch für mich voll neu, das erzähle ich aber gleich, ja?
Genau, und ja, alles klar. Und ich bin auch ein gläubiger Mensch und mir ist nicht nur die Tradition dahinter als Festlichkeit sozusagen wichtig, sondern halt auch wirklich der religiöse Aspekt dahinter. Und deswegen stresst mich das gerade, weil ich noch für mich und wahrscheinlich wir auch als Paar, als Elternteile für unsere Kinder halt dann noch nicht richtig drüber gesprochen haben oder den Weg gefunden haben, wie bringen wir ihr das nahe? Und das wird jetzt so ein bisschen, ist jetzt gezwungenermaßen einfach so, weil wir jetzt einfach in der Zeit des Jahres sind. Und das ist halt auch so das erste Jahr, in dem ich sagen würde, ja, sie ist halt alt genug, um das zu verstehen. So.
Ja, kann ich aber total verstehen und du hast das auch sehr nachvollziehbar dargelegt. Und das regt mich jetzt natürlich auch so ein bisschen zum Nachdenken an, weil dieser Wichtel, der da jetzt bei uns eingezogen ist, das ist halt einfach ein Trend, sage ich mal, den ich da gerade mitmache, weil ich es lustig finde und weil ich Lust drauf hatte und es irgendwie Spaß macht. Also für alle, die es nicht kennen, das ist, ich glaube, das ist eine schwedische Tradition tatsächlich oder eine skandinavische Tradition, dass ein Wichtel in der Weihnachtszeit einzieht und dann klebt man so eine Holztür an die Wand unten auf dem Boden. Und da kann man noch so Holzschüchen dazustellen und irgendwie Tannenbäume und so. Und manche dekorieren das halt völlig abgefahren. Und dieser Wichtel zieht halt ein und der spielt irgendwie so ein bisschen Streiche und stellt so Aufgaben und sowas. Und das ist wohl eine skandinavische oder schwedische Tradition für Kinder. Und ich habe das letztes Jahr auch schon gesehen und da war mein Sohn aber noch zu klein und ich psychisch zu belastet für irgendeinen Kram.
Fühl ich.
Dieses Jahr geht's mir ein bisschen besser und mein Sohn ist alt genug und ich hatte da einfach Lust drauf und wollte es ausprobieren und genau, meine Idee war halt dieses Jahr diesen Wichtel einziehen zu lassen und dafür einen etwas abgespeckteren Adventskalender zu machen, wo halt irgendwie nur Schokolade drin ist, aber jetzt nicht jeden Tag irgendwie noch ein Geschenkchen oder sowas. Aber mit diesem Wichtel selbst zum Beispiel bin ich gar nicht aufgewachsen und der hat ja auch keine, in dem Sinne, christliche, also keinen christlichen Kontext, sondern das ist eine heidnische Tradition. Aber ja, es ist eine spannende Frage, so dieses, wie bin ich aufgewachsen, welche Tradition gab es da und was möchte ich da von meinen Kindern weitergeben und wie nah dran ist das überhaupt an der christlichen Tradition? Die Frage kann man sich, glaube ich, immer stellen, wenn da schon im August die Weihnachtsmännerschokolade in den Regalen stehen, weil das hat ziemlich wenig damit zu tun.
Ja, ich finde, also das jetzt machen wir natürlich ein viel größeres Thema wahrscheinlich auf, als wir ursprünglich machen wollten, aber das ist ja generell so die Frage, egal ob man jetzt eine multireligiöse, multikulturelle Familie hat oder dass vollständig christliche Familien sind, ist halt immer auch so die Frage, inwiefern machen wir hier Traditionen mit, weil man es halt so macht in Deutschland und inwiefern spielt Religion, also das, was du auch am Anfang gesagt hast, mit das eigentlich Leidgebende hinter der ganzen Geschichte. Wie viel Raum geben wir denen und was sind unsere Werte dahingehend? Und damit ist man halt auch nochmal dann anders konfrontiert, wenn man Kinder hat, weil man sich halt dann wirklich überlegen muss, was davon will ich eigentlich bewusst weitergeben, finde ich, oder?
Ja, total. Und mein Mann und ich sind da, glaube ich, selbst gerade auch noch so auf dem Anfang von einer Reise so. Das waren jetzt ja so ein paar Punkte, die wir schon angesprochen haben, die uns beschäftigen. Auch so praktische Dinge wie Adventskalender habe ich gerade schon angesprochen oder ein Wichtel, der einziehen soll. Aber dann gibt's auch noch so Sachen, die, glaube ich, alle in der Weihnachtszeit so ein bisschen beschäftigen. Zum Beispiel Geschenke überlegen. Ne? Irgendwann im Dezember kommen dann die Fragen von den Verwandten: Was wünschen sich denn eure Kinder? Was mögen die denn gerade gerne? Da musst du so ein bisschen überlegen und das auch koordinieren. Ne? Du machst dann eine Liste und überlegst erstmal, beobachtest dein Kind, womit spielt es gerne? Gleiches ab, was hat es noch nicht, was könnten wir gebrauchen, was wollen wir überhaupt in unserem Haushalt haben? Und dann überlegst du dir so ein paar Sachen und die musst du ja dann auch aufteilen und moderieren, damit nicht alle das Gleiche wollen. Dann überlegt man sich natürlich auch noch Geschenke für andere. Was bei mir auf jeden Fall so ein Thema ist, meine Mama hat immer richtig coole Sachen gebastelt früher für meine Großeltern. Also ich habe nur ein paar Großeltern leider. Die Eltern meiner Mutter und meine Mama hat sich da mal richtig ins Zeug gelegt und hat immer super schöne Fotokalender gebastelt. Und es gab auch zu jedem Anlass so Hand- und Fußabdrücke von mir und meiner Schwester auf so einem Bilderrahmen und so, also auf so einer Leinwand eingerahmt. Meine Oma hat echt unten so eine gesamte Galerie mit Händen und Füßen von uns.
Geil.
Das ist super süß. Und ja, meine Mama hat immer da super viel gebastelt und das ist halt irgendwie so das, was ich mitbekommen habe, wo ich jetzt so ein bisschen den Druck verspüre, das halt irgendwie auch zu machen. Also und meine Kinder haben nicht nur ein paar Großeltern, sondern drei. Und genau, also Geschenke basteln, auch so Wohnungen dekorieren, Plätzchen backen, Feste und Treffen organisieren oder vielleicht auch so Winterkleidung, Schneekleidung für die Kinder nochmal organisieren. Auch Outfits für die Feiertage. Ich habe schon ein Kleid für meine Tochter bestellt vor ein paar Wochen, wo ich dachte, ah, das kann sie an Weihnachten anziehen. Das ist ja auch so eine mentale Beschäftigung irgendwie. Und dann überlegt man sich so, okay, wir wollen vielleicht ein schönes Familienfoto machen, was ziehen wir alle an, damit das irgendwie auch nett aussieht. Das kann alles ganz schön viel werden. Und deshalb müssen wir Grenzen setzen. Und damit will ich so ein bisschen überleiten in den zweiten Teil. Und zwar unsere Weihnachtsplanungen. Da können wir jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie wir unsere Feiertage planen und vielleicht auch schon, wie wir in dem Prozess des Planens bereits liebevoll Grenzen setzen mussten. Rebecca, vielleicht magst du mal erzählen, wie bei euch die Feiertage aussehen werden und wie es dazu kam. Natürlich nur so viel, wie du möchtest.
Ja, yeah, alles gut. Naja, also da spielt auch der Punkt mit rein, den ich gerade eben schon angesprochen habe, was es in der Hinsicht dann schon wieder leicht macht, weil dadurch, dass eben ein Teil der Familie Weihnachten feiert und der andere nicht, entstehen auch wenig Streitigkeiten mit, wo verbringen wir Weihnachten. So, Deswegen, also normal haben wir es immer so gemacht, dass wir über Weihnachten zu einem Teil meiner Familie gefahren sind. Und das haben wir die letzten Jahre auch ziemlich konsequent durchgezogen. Vor allem, weil ich auch wusste, da waren meine Kinder jeweils halt immer noch so klein, dass ich gesagt habe, ey, ich find's irgendwie dann nicht nur toll, irgendwie Zeit mit meiner Familie zu bringen, sondern ich habe dann auch Hilfe mit einem oder zwei noch sehr kleinen Kindern. Jetzt hatten wir aber dieses Jahr die Situation, dass alle von uns gesagt haben, wir haben eigentlich A, keine Lust, an den Feiertagen in irgendeinem Hotel zu übernachten. Und B, haben wir auch gesagt, ey, wir haben zwei sehr kleine Kinder, wir sehen es nicht so richtig, uns 6-7 Stunden in den Zug oder ins Auto zu setzen, um dann auch irgendwie gar nicht richtig bei der Familie sein zu können, weil wir uns relativ früh verabschieden müssen, weil dann die Kinder irgendwann ins Bett müssen und wir dann auch in einem Hotel wären, weil die Schlafsituation so nicht mehr passt. Und dann waren wir halt in einer Patz-Situation, weil wir gesagt haben, okay, keiner von uns will fahren. Keiner von uns hat bei dem jeweils anderen eine ideale Schlafsituation. Wir haben jetzt auch kein Haus irgendwie mit zwei Gästezimmern, wo wir irgendwie viele Leute unterbringen könnten. Was im Endeffekt jetzt dazu geführt hat, dass es das allererste Weihnachten ist, dass ich komplett ohne meine erweiterte Familie verbringe. Also wir sind hier zu viert in Berlin und muckeln uns hier so ein bisschen ein. Genauso wird's dann auch an Silvester laufen. Kann ich auch vielleicht gleich mit reinnehmen. Da werden wir auch, glaube ich, hier sein. Wir haben da nichts Größeres geplant. Und das war schon ein Schritt auch, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, das ist so das allererste Mal in meinem Leben, dass da halt nicht irgendwie jetzt noch meine Schwester auch um mich herum turnt oder so. Was ich zum Beispiel sehr, sehr traurig finde, dass ich sie dieses Jahr nicht sehen kann. Und ja, also das hat mir nochmal anders bewusst gemacht. Nee, Rebecca, du hast ja jetzt auch deine eigene Familie gegründet und hast dich auf der einen Seite dadurch von deiner Herkunftsfamilie so ein bisschen abgekapselt, weil man jetzt seinen eigenen kleinen Kosmos hat. Und auf der anderen Seite bietet es dir eben die Möglichkeit, neue Traditionen zu schaffen und dir die Festtage so zu legen und so zu gestalten, wie du es möchtest. Also das war so ein lachendes und ein weinendes Auge zugleich, wenn man das einfach nochmal vor Augen geführt hat, was das für ein krasser Bruch im Leben auch ist, wenn man seine eigene Familie gegründet hat. Weil vorher war man halt Kind, Teil seiner Herkunftsfamilie. Und dann, das sackte bei mir in dem Moment nochmal anders ein. So, nee, du hast jetzt deine eigene Familie gegründet. Du hast selber Kinder, für die du jetzt selber das in Anführungsstrichen Agenda-Setting betreiben kannst, wie verschiedene Feiertage verbracht werden. Und ich habe auch bei Instagram, habe ich so Reels gesehen, wo Leute geschrieben haben, ja, irgendwann realisiert man hat die Feiertage als Kind irgendwie nicht so als toll und magisch empfunden, einfach weil man Kind war, sondern weil man eine Mutter oder Elternteile hatte, die dafür gesorgt haben, dass es sich magisch angefühlt hat, halt mit den Sachen, die man so organisiert hat, mit Plätzchen backen, Schmücken, Geschenke etc., Traditionen und so. Das ging mir auch nochmal nahe, wie gesagt, ja, einfach aus dem Grund, dass ich nochmal für mich dadurch verstanden habe, dass man ja einfach so seinen eigenen kleinen Kosmos jetzt hat, plötzlich.
Und vor allem entscheidet man ja auch nicht mehr nach dem eigenen Gusto, worauf habe ich Lust, sondern man trägt eben die große Verantwortung für ja noch mehrere kleine Menschen, dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit einfach für die nicht zu viel Stress ist oder für die gesamte Familie nicht zu viel Belastung.
Dadurch, dass wir vorher noch irgendwie im Urlaub sind, wäre das insgesamt für uns einfach zu viel Reisestress.
Ja, ich werde auch rechtzeitig schon alle Geschenke beisammen haben müssen und alle Koffer quasi schon gepackt, damit wir da einen fließenden Übergang haben zwischen Urlaub und Feiertagen, weil da ist nicht sehr viel Zeit dazwischen. Bei uns ist es auch so, dass ich auf jeden Fall Grenzen setzen musste oder die Feiertage organisieren musste. Dieses Mal wird es so sein, dass wir am Heiligen Abend, am 24. bei meiner Mutter sind, mit meinen Großeltern zusammen. Wobei das kein Heiliger Abend wird, sondern es wird ein heiliger Vormittag und Nachmittag. Denn die ganze Familie hat sich früher terminiert, was meinen Großeltern aber, glaube ich, auch in die Karten spielt, weil die sind auch gerne zeitig zu Hause mittlerweile. Und wir werden uns schon vormittags treffen und dann ja einfach Zeit miteinander verbringen. Dann wird es Essen geben, eine Bescherung geben. Die Kinder sind dabei. Und
aber habt ihr eine große Anreise?
Wir fahren eine Stunde dahin.
Okay.
Ungefähr. Und genau, mit Sack und Pack. Und normalerweise ist es so, besagt die Tradition, nicht die christliche, sondern die aus meiner Familie, dass wir dann, ja, also meine Schwester und ich, wo wir halt Heiligabend sind, auch übernachten. Und dann gibt es am nächsten Tag auch mal ein schönes, fettes Frühstück. Und dann macht man sich mal noch Weihnachtsmusik an, dann sind alle im Schlafanzug. Mhm. Nach dem Frühstück kuschelt man sich aufs Sofa, schmeißt die Glotze an, guckt Weihnachtsfilme und so. Das ist eigentlich dann wirklich die schöne, kuschelige Zeit. Wir machen das aber dieses Jahr nicht so, weil mit zwei kleinen Kindern, vor allem mit Baby, ist der logistische Aufwand steht einfach in keinem Verhältnis dafür, was man dann am nächsten Tag an Gemütlichkeit gewinnt oder eventueller Gemütlichkeit, so gemütlich wie es halt mit zwei kleinen Flitzern sein kann. Also mit meinem Sohn ist was anderes, ne? Mit 3,5, so da wirfst du eine Zahnbürste irgendwie in die Handtasche und dann kriegt man eine Nacht gut rum. Aber mit Baby braucht man
das
auch ein
ganz
bisschen
kurz,
mehr Geröde.
Das, ja? Das ist aber auch so geil, oder? Dass man mittlerweile mit Kleinkind eigentlich dann sich seinem eigenen Gepäcklevel wieder annähert,
ja,
oder?
Das ist herrlich. Das ist wirklich richtig herrlich. Und gerade für eine Nacht braucht man da eigentlich so gar nichts.
Ja,
und,
ja, ja.
Aber gerade auch mit Baby ist einfach die Logistik, weißt du, und dafür, dass dann, also logistischer Aufwand, dafür, dass irgendwie alle scheiße schlafen, weil es ungewohnt ist, man auch eigentlich viel zu spät ins Bett geht, weil man sich so oder so noch vor der Glotze auf dem Sofa verquatscht. Und dann, ja, also klar, es wäre schön, aber ich habe das mit meiner Mama abgesprochen und die hat da auch Gott sei Dank großes Verständnis für. Und ich meinte auch so, hey, es ist dieses Jahr, wer weiß, ob es nächstes Jahr schon wieder anders ist. Und ich sage, lohnt sich voll, ich habe Lust drauf. Oder übernächstes, das sind einfach so ein paar Jahre, ja, wo ich dann einfach diese Grenze für uns setze, damit wir nicht zu viel Stress haben. Und die Feiertage eben auch, Gemeinsamkeit und auch Entspannung bedeutet, ja, und ja. Wir uns nicht krumm machen, um irgendwie an Routinen und Ritualen festzuhalten, nur weil wir glauben, man muss es irgendwie anderen recht machen, sondern ich habe mir überlegt, wie werden wir eine schöne Zeit haben. Und dann geht es weiter, also wir fahren dann abends nach Hause zeitig und dann am nächsten Tag kommen meine Schwiegereltern und dann machen wir wahrscheinlich hier bei uns oder bei meinen Großeltern irgendwie nochmal ein Sit-in. Dann gibt's dann nochmal einen kleinen Aperitivo und dann klönen wir nochmal entspannt. Das machen wir eigentlich auch immer so. Einen Tag später nochmal alle treffen. Und genau, das ist so das, was wir bisher geplant haben. Silvester haben wir noch keine Pläne. Vielleicht kommen wir zu euch. Vielleicht kommt ihr zu uns.
Ich wollte gerade sagen, kommt zu uns. Oder wir zu euch oder wie auch immer.
Müssen
dann machen wir wieder Baby-Silvester.
Ja,
oder
genau.
Wo dann Silvester, ist, ja Silvester so ist, dann schon 24, ist dann schon so um 20 Uhr.
Oh mein Gott, ja. Ey, voll cool. Müssen wir auf jeden Fall nochmal planen.
Nochmal planen, ja. Wir planen das mal. Ich wollte noch was dazu sagen, zu dem, was du gerade gesagt hast, mit es sind halt nur diese paar Jahre. Und das ist nämlich ein Punkt, den ich auch zu meiner Familie gesagt habe, als es darum ging, als ich denen versucht habe, schonend beizubringen, dass wir Weihnachten jetzt nicht irgendwie vorbeikommen werden. Weil ich einfach gesagt habe, ey, die sind jetzt noch so klein und auch das, was du gesagt hast mit ungewohnte Umgebung und dann ist der Schlaf irgendwie komisch und so. Und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kann das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. Dann sind es immer noch kleine Kinder, die total leicht zu begeistern sind und zu verzaubern sind. Aber die Rahmenbedingungen müssen nicht mehr so close to perfect sein, damit alle irgendwie eine einigermaßen entspannte Zeit haben. Sondern sind beide Kinder in einem Alter, wo du sagen kannst, jo, da ist das Bett, das teilt ihr euch jetzt bitte für 3 Nächte und wir sehen uns dann morgen zum Frühstück wieder. Jetzt gerade haben wir auch nochmal eine Sache, die komplizierter ist, was so den Schlaf angeht. Du denkst ja, du bist mit einer 3,5-Jährigen, bist du aus dem Schlafthema raus. Pustekuchen. die hat ja ganz, ganz lange ganz toll bei sich im Bett geschlafen und seit ein paar Monaten haben wir halt auch das Ding, dass die nachts irgendwann zu uns rüberzieht und sich auch ganz, ganz doll, die würde sich am liebsten in mich reinlegen, wenn sie könnte, weil wir haben nachts keinen, nicht wenigstens einen Millimeter Körperkontakt. Dann ist aber was los und wir sind auch wieder ganz groß mit dem Thema Übermüdung, keine Übermüdung, Mittagsschlaf, kein Mittagsschlaf und so. Und das ist einfach gerade alles noch so kompliziert, dass ich mir denke, nee, den Stress will ich mir einfach jetzt wirklich nicht geben. Und es ist auch, wir haben auch überlegt, selbst wenn die alle hierher kommen würden, ja, auch Gastgeber zu spielen, finde ich auch wahnsinnig anstrengend. Dann will der was Besonderes zu trinken haben. Dann, was machst du zu essen, wo du nicht irgendwie stundenlang in der Küche stehst und trotzdem irgendwie alle zufrieden sind und es irgendwie schön ist und so. Und sich da in Erinnerung zu rufen, sich nicht zu fragen, wie hätte ich es gerne idealerweise, sondern realistisch betrachtet, wie wird es für uns am entspanntesten, war so der Leitsatz oder die Leitfrage, die wir uns dieses Jahr gestellt haben.
Für den Kinder- und Babyschlaf wollen wir bitte Laborbedingungen, also alles zu Hause, alles in gewohnter Umgebung, bitte wie im Labor. Sleep Anxiety Mom kickt. Aber nee, weißt du, was das Lustige ist? Weil unser Sohn fängt jetzt an, alleine in seinem Bett nachts durchzuschlafen und wacht morgens bei sich auf und sagt ganz stolz, ich habe ganz lang geschlafen. Und mein Mann, dem passt das aber überhaupt nicht in den Kram, weil er vermisst seinen Co-Sleeping Buddy und latscht dann mal morgens rüber und sagt so, ey, wo bist du? Komm rüber. Komm schnell, was soll das? Ich habe so schlecht geschlafen, hallo? Das ist echt auch gerade ein süßes Thema. Wir waren jetzt schon ganz viel bei praktischen Tipps und so ganz allgemein, wo es sich lohnt, Grenzen zu setzen. Ich hatte dann noch zwei Gedanken zu. Also einmal der allergrößte, wichtigste Tipp, den ich euch geben kann, ist, habt eine mega geile, verständnisvolle, liebevolle Familie, wo alle euch verstehen und alle euch einfach nur fragen, hey, wie passt das für euch am besten? Und wir wickeln uns dann da so drumrum. Das wäre eigentlich das Coolste. Dass man auch sagen kann, kommt alle her, aber ich werde nichts kochen, die Küche werde ich nicht betreten. Entweder ihr bringt was mit und kocht es oder wir bestellen eine Gans oder was auch immer. Also habt einfach eine geile Familie, mit der man sowas super kommunizieren kann. Das wäre mein erster Tipp.
Und Mensch, danke für gar nichts.
Genau.
Was ist das für ein Tipp? Oh Mann, ja.
Ist natürlich total zynisch, weil das ja auch irgendwie zeigt, ja, wir können jetzt hier irgendwie groß und stolz davon labern, wie wir Grenzen gesetzt haben und wie wir uns das alles ganz toll eingerichtet haben. Aber das ist halt eben auch wie bei den Babys. Die sucht man sich nicht aus, genauso wie die eigenen Eltern. Oh Gott, ja. Jetzt wird's böse. Aber es ist halt einfach so und ja, wir können noch so viele Tipps hier geben und von uns erzählen, wie toll wir Grenzen gesetzt haben, wenn ihr einfach eine Familie habt, wo Leute überhaupt nicht von irgendwas abrücken wollen, es euch nicht leicht machen wollen und auf irgendwas bestehen, was Kinder einfach nur quält, wie Geschenke werden erst ab 20 Uhr ausgepackt, nachdem wir die Lichter am Baum ausgepustet haben, so ungefähr. Ja, dann, das ist dann auch echt hart einfach. Das ist einfach echt hart und belastend auch, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
Ja, aber bei das Beispiel finde ich jetzt fast schon, da kommt man irgendwie drum rum oder findet man irgendwie eine Lösung. Ich glaube, richtig problematisch ist es halt echt, wenn, keine Ahnung, ihr habt noch ganz kleine Kinder, Babys vielleicht und ihr rennt da irgendwie nicht nur organisatorisch irgendwie ständig gegen Wände, von wegen, wo werden die Feiertage verbracht, sondern dann... Das ist ja dann auch die Zeit, wo es in den Familien so richtig knallt, weil einmal im Jahr alle beieinander sind und dann auch vielleicht so Themen aufkommen, wie, also diese Klassiker so, ne? Dieses, wie du stillst dein 11 Monate altes Baby noch oder so, weißt du? Also wo dann so gar nicht mal weihnachtsrelated, weihnachtsbezogen.
Einfach Mom-Shaming.
Ja, einfach sowas betrieben wird, ja, wo man sich
also
halt
renn doch nicht immer direkt hin, steh doch nicht immer sofort auf, wenn der immer
genau, das
macht.
Ist halt so das Ding, weißt du? Also das ist ja dann gar nicht mal unbedingt so direkt weihnachtsbezogen, so welche Geschenke suche ich mir aus, wo verbringen wir die Feiertage, selbst wenn man sich da irgendwie dann doch einig geworden ist oder man sich oder einer dann seinen Stolz runtergeschluckt hat und dann am Ende irgendwie doch gesagt hat, ja komm, dann fahren wir halt hin, wenn es die Großeltern glücklich macht, weil die schon über 80 sind und nicht mehr richtig mobil oder keine Ahnung, dann hat man da schon in den sauren Apfel gebissen und darf sich dann noch solche Sprüche anhören. Ich glaube, das ist halt auch so das Ding an den großen Feiertagen, dass diese Familienkonflikte einfach nicht umsonst genau an solchen Tagen irgendwie hochkommen, weil alle mit der Erwartung reingehen, oh, ich will es jetzt schön haben. Und dann so passiv-aggressiv oder manchmal auch weniger passiv diese Konflikte ausgetragen werden. Hast du dafür einen Tipp, wenn sowas passiert? Weil ich glaube, das ist realistischer als wir hoffen einfach mal drauf, dass ihr alle eine ganz tolle und verständnisvolle, moderne Familie habt.
Ja, also ich kann mich da nicht so gut reinfühlen, weil ich das einfach selbst nie erlebt habe. Ich kann mir vorstellen, dass es unfassbar belastend ist. Wir haben auch schon super viele Nachrichten immer so zu diesem Thema bekommen. Also ich glaube, was helfen könnte, ist sich wirklich vorher mit dem Partner hinsetzen und so ein bisschen auch drauf einstimmen. Gucken, dass man realistische Erwartungen hat. Auch sowas wie von wegen, sich so gegenseitig briefen von wegen, ey, du weißt doch, Tante Erna, ne, die haut immer einen Scheißspruch nach dem anderen raus. Ich hoffe, du bist drauf vorbereitet. Ich hoffe, du kannst es an dir abprallen lassen. Ich bin für dich da. Ich versuche, dich irgendwie ein bisschen abzuschirmen und so weiter. Dass man so versucht, die Bedürfnisse des Partners auch so zu erkennen und seine eigenen Bedürfnisse zu platzieren. Hm. Und dass man da so sich gegenseitig versucht, den Rücken frei zu halten. Oder dass man sagt, hey, diese Situation, diese eine, die stresst mich immer krass. Und dann versucht man sich da so gegenseitig zu decken oder so ein bisschen rauszuholen und einfach so ein bisschen einfach zu schützen, ne? Und so, dass man wenigstens als Paar und als Kleinfamilie im großen Kontext dann zusammenhalten kann.
Dass man weiß, halt, ich habe wenigstens einen Verbündeten hier im Raum.
Genau. Und dass man, es finde ich auch wichtig, sich dann auch darauf einstimmt, wir gehen hier zu einem gewissen Zeitpunkt und wir gehen dann gemeinsam und es ist dann auch abgesprochen, dass dann nicht heißt, ach komm, lass uns doch noch ein bisschen bleiben, ist doch noch so schön. Und man denkt sich so, aber naja, wir wollten nur bis 17 Uhr, wir müssen jetzt eigentlich los und der Partner dann noch, komm, lass doch und so. Dass sowas einfach abgesprochen ist vorher. Also wirklich Kriegsrat halten. Offen kommunizieren. Vielleicht auch kleine Pausen einplanen, dass man irgendwie sich mal für einen Spaziergang davon stehlen kann oder sowas und dass das dann auch schon vorher direkt anmoderiert wird, dass man reinkommt und sagt, ja, so, ich würde dann um 16 Uhr einmal kurz eine Runde gehen, so frische Luft für die Kleine und so weiter, dass man sich so ein bisschen rausstehlen kann auch mal. Das wären so meine Tipps. Hast du noch welche? Ansonsten hätte ich noch eine Frage an dich.
Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber das ist vielleicht was, was ich mir immer mehr zu Herzen nehme. Und zwar gibt es einen Teil in meiner Familie, der ist da super konsequent, was sowas angeht, wie also so Familienzusammenkünfte, auf die man eigentlich nicht so richtig Bock hat und man sie nur macht, weil man sie machen muss. Und ich habe da einen Familienmitglied oder anderthalb, würde ich sagen, die sind da super konsequent, die sagen einfach, also die sind da wirklich, und da läufst du gegen Wände, wenn du irgendwie versuchst, sie dazu zu bewegen, wenn die keinen Bock haben, dann kommen die auch nicht. Und dann ist denen auch scheißegal, wie andere darauf reagieren. Die sagen dann, also die sind da wirklich seelenruhig und sagen so, ja, du bist sauer, tut mir leid so, aber ich komme nicht, ich habe keinen Bock, so.
Ja.
Es stresst mich, ich bin danach traurig, ich bin danach wütend, ich bin danach wirklich getriggert. Wir haben ja alle mit Anouk Algermissen gelernt, was ein Trigger ist. Wenn nicht, verlinken wir euch die Folge nochmal in der Beschreibung. Die kommen dann einfach nicht. Und das, na klar, ist das manchmal dann auch in der Kompromissfindung teilweise schwierig, aber grundsätzlich finde ich diese Einstellung richtig gut.
Grenzen setzen für Fortgeschrittene.
Ja, aber wirklich, und dann auch knallhart bleiben. Und das da musst du ja aushalten, dass die anderen irgendwie vielleicht wütend sind oder genervt sind oder irgendwie denken so, hö, was ist mit denen und so, und das geht doch nicht und bla 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 bla. Aber das versuche ich mir zu Herzen zu nehmen. Und das vielleicht ist grundsätzlich einfach eine sympathische Einstellung finde. Also nach dem Motto, also wirklich auch ganz hedonistisch, so nach dem Motto, ich lebe nur einmal, ich habe da keinen Bock drauf, also gehe ich da nicht hin. Punkt.
Ja, ich finde, sowas muss halt immer irgendwie fair kommuniziert werden, ne? Also Ghosting zum Beispiel geht halt nicht, dass
ja,
man
nein,
nicht
natürlich
erscheint.
Nicht.
Aber das ist, glaube ich, das Einmaleins der fairen Kommunikation.
Ja, ja. Also ich glaube, das ist halt wirklich so das Mastering am Ende. Wenn man die Grenze gesetzt hat, nicht nur die Grenze zu setzen und es überhaupt erst auszusprechen, sondern dann auch auszuhalten, wenn die anderen ein Problem mit der Grenze haben und seine Grenze trotzdem zu verteidigen. Es muss ja auch nicht immer so ganz groß sein, so im Sinne von wir kommen gar nicht oder so. Das kann ja auch im Kleinen sein, dass man sagen, wir kommen, aber wir schaffen es nur für 2 Stunden und danach müssen wir wieder gehen, weil. Oder ich behalte mir das Recht vor, sozusagen die Reißleine zu ziehen, weil ich nicht weiß, wie mein Kind auf die Situation reagiert. Dass man, und dann, wie du gesagt hast, mit dem Partner Kriegsrat hält und sagt, pass auf, Punkt A, B und C gehen für mich nicht. Und wenn das aber trotzdem passiert, dann würde ich gerne gehen und dann brauche ich auch von dir Rückendeckung und dass der andere auch sagt, okay, für mich wäre die Grenze hier, hier und hier. Und dann kann man schon mit einer ganz anderen, auch inneren Ruhe in diese Familienzusammenkünfte reingehen, weil man weiß, ich habe hier meine, ich komme aus der Gefängnisfreikarte mit dabei.
Ja. Ja, vielleicht auch so ein Codewort ausmachen, was dann Flucht bedeutet. Ja.
Ja.
Meine Frage an dich wäre noch, es spielt jetzt, ich glaube, wir haben die Frage auch irgendwie so halb beantwortet, aber es gibt ja auch so Situationen, wo dann echt so emotional Druck aufgebaut wird oder man emotionalen Druck verspürt, weil dann halt irgendwie Verwandte dabei sind und dann heißt es irgendwie, ja, man weiß ja nicht, ob das letzte Weihnachten mit denen ist und so weiter, ne? Und dann ist man natürlich echt unter Druck gesetzt und ist dann da irgendwie mit einem Baby oder zwei Babys, wenn man Zwillinge hat, oder einfach kleinen Kindern und überlegt sich dann, ja, müssen wir jetzt hier irgendwie diese halbe Weltreise auf uns nehmen, um das irgendwie nochmal zu machen, und ich würde gerne und so. Das sind natürlich auch Herausforderungen, ne, vor die man dann gestellt wird. Was halt auch immer geht, ist sich einfach mal aufteilen. Also es klingt grotesk, aber die eigenen Kinder Weihnachten mal nicht sehen, ist irgendwie weird. Aber für solche Fälle könnte man sowas auch mal machen, ne? Also einfach auch mal außerhalb jeglicher Konvention denken und sagen, du, ich fahre am 24. alleine. Ja, ist weird, aber ich bin einen Tag später wieder da und sowas zum Beispiel. Aber du, da muss jeder auch seinen eigenen Weg finden, jede Familie.
Ja, ich find's auch schwierig. Also wir haben jetzt auch den Fall nicht unbedingt bei uns in der Familie.
Nee, wir auch nicht. Aber das ist mir nur so in den Kopf gekommen, ne? Dass ja über sowas dann auch emotional über die Generationen Druck aufgebaut werden kann.
Ja, also ich finde, man kann ja, selbst wenn da dieser Druckfaktor mit dabei ist, kann man ja trotzdem kurz versuchen, in sich zu gehen und sich zu fragen, ist mir das persönlich wichtig? Da kommt es ja auch dann drauf an, welches Verhältnis habe ich zu dem jeweiligen Familienmitglied, bei dem es sozusagen das letzte Weihnachten sein könnte. Und wenn man selber zu dem Schluss kommt, mir persönlich ist es schon wichtig, diese Person nochmal zu sehen, weil ich es halt nicht weiß. Und nicht weiß, ob das meine letzte Chance ist, weil ihr vielleicht auch in Deutschland verteilt wohnt oder auch im Ausland teilweise oder wie auch immer. Und es sonst wenige Anlässe gibt, wo sich alle nochmal sehen. Aber ihr selber intrinsisch den Wunsch habt, dann kann man schon drüber hinwegsehen, dass da auch dieser Druckfaktor mit dabei ist und kann da seinen Stolz so ein bisschen runterschlucken. Aber halt auch wirklich nur dann, wenn man selber, finde ich, denkt, ja, mir ist das wichtig oder diese Person ist mir wichtig. Nur für andere, also nur, weil der Druck aufgebaut wird oder nur, weil irgendwer anders das will, würde ich schon Fragezeichen dran setzen. Aber das ist so individuell und da hängen so viele Fragezeichen und so viele Wege mit dran, dass ich da jetzt nicht abschließend irgendwas groß zu sagen will. Aber ich würde grundsätzlich sagen, es ist nie eine schlechte Idee, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Ja, den Kontakt zu sich selbst und seinen eigenen Wünschen da nicht zu verlieren. Weil ich glaube, wenn man zu 100% nur etwas für den anderen macht und aber weiß, es wird extrem anstrengend, gerade wenn noch Kinder klein sind, weiß ich nicht.
Schwierig.
Ja.
Schwierig, dann da auch motiviert zu bleiben und nicht komplett auszurasten. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Das sind eigentlich so ganz allgemeine Verhaltenstipps im Kontext mit anderen Menschen in der Beziehung, die man so mitnehmen kann oder auch einfach liegen lassen kann. Macht das, wie ihr wollt. Aber gerade für die Feiertage, glaube ich, können wir uns nochmal vor Augen halten, weil man wird ja auch beschallt auf allen Kanälen. Auf Instagram sieht man überall diese Scheißwichtel, selbstgebastelte Adventskalender, selbstgebackene Plätzchen. Dann gehst du in den Supermarkt, alles voll mit Weihnachtsdeko und Scheiß und du denkst, oh Gott, ich bin weit entfernt davon, irgendwie eine Baumkugel zu Hause zu haben oder zu finden. Deswegen nochmal alle so vor Augen halten, einfach Prioritäten setzen. Was ist mir dieses Jahr, nicht für den Rest meines Lebens, sondern dieses Jahr jetzt gerade, diese Saison wichtig? Worauf kommt es an? Wie möchte ich mir die Feiertage gestalten? Realistische Erwartungen haben, auch an so Sachen wie Plätzchen backen, habe ich bei Instagram schon gepostet. Eure Kinder werden nicht mit euch in einer Session den Teig zubereiten, kneten, ausrollen, ausstechen, backen, abkühlen lassen und verzieren. Vergesst es. Einen Schritt von denen könnt ihr zusammen mit den Kindern machen, den Rest macht ihr alleine. Oder ihr macht das über 5 Tage aufgeteilt. Also realistische Erwartungen, Pausen einplanen, schnallt euch das Baby in die Trage und geht spazieren, stehlt euch einfach davon. Ihr müsst ja gar nicht Bescheid sagen, einfach aus der Tür raushuschen. Oder noch besser, die Tante nimmt das Baby in die Trage und ihr legt euch nochmal aufs Sofa und esst das Dessert im Liegen. Und letzter Punkt, darauf besinnen, dass es auch wirklich einfach ums Zusammensein geht, nicht um die tollsten Fotos für Instagram, nicht um die teuersten Geschenke, nicht um den längsten Baum, sondern darum, einfach 1 oder 2 Tage mit euren Liebsten zu haben und euch mit deren Marotten irgendwie rumzuschlagen, die man vielleicht auch so mit einem kleinen Augenzwinkern und einem Herz voll Liebe sehen kann. Ich finde, wir haben das Thema rundherum besprochen. Hast du noch einen Punkt? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Ja, einen Punkt habe ich noch, einen Tipp, und zwar ist das ein Perspektivwechsel, auf den mich mein Mann gebracht hat, ich glaube vom letzten Urlaub oder so. Auch wieder so ein Anlass, wo du einfach mit 300 Erwartungen reingehst, weil du einfach willst, dass es ein geiler Urlaub oder eine geile Reise oder was auch immer wird. Und zwar hat er mich dazu gebracht, sich nicht vorher zu fragen, wie wird es schön für uns sondern wie wird es nicht stressig?
Mega gut. Mega
gut. Und das ist nämlich ein Perspektivwechsel, den man dann, also so ein kleiner Hebel, den du da einmal umlegst, aber der dich dazu bringt, eben dich nicht aus Versehen in Idealideen zu flüchten und zu sagen, ich will aber den Schmuck und ich will aber, dass dann auch die Plätzchen perfekt sind und ich will aber den Baum und ich will, sondern du konzentrierst dich dann auf die Dinge, die potenziell Atombombenpotenzial haben und versuchst, die so ein bisschen auszumerzen oder wenigstens in ihrer Gefährlichkeit so ein bisschen runterzuschrauben. Und das kann helfen, wenigstens die Konflikte zu reduzieren, die man haben kann. Das ist noch so ein Tipp, den ich habe.
Es sind nur wenige Jahre. Irgendwann hocken die einfach dann mit ihrem ersten Freund oder ersten Freundin bei uns auf dem Sofa und wir servieren da irgendwie dann unser Schichtdessert. Wie war der Spruch nochmal von deinem Mann?
Welcher Spruch?
Den du gerade genannt hast.
Ach so, sich nicht fragen, wie wird's schön, sondern wie wird es nicht stressig?
Wie wird es nicht stressig? Das drucken wir uns auch auf ein T-Shirt. Können wir eigentlich immer eine Aufnahme machen, währenddessen eine Oma hier irgendwie rumspringt? Das ist ja mal dermaßen nice, dass ich kein Babyfon vor der Nase habe und nicht irgendwie jetzt mittlerweile gegen Ende der Aufnahme ein Baby hier bei mir rumtun. So, dann kommt jetzt aber meine neue Frage. Und zwar, was war das Letzte, das du dir nach ewigem Überlegen und Hadern dann doch endlich gegönnt hast?
Der Kauf ist noch nicht passiert, aber er wird jetzt passieren. Ich habe jetzt beschlossen, dass es passiert. Und zwar ist es einer dieser Dinge, dieses sag mir, dass du nächstes Jahr 30 wirst, ohne mir zu sagen, dass du nächstes Jahr 30 wirst.
Okay.
Weißt du es? Kannst du es erraten?
Ein Gravelbike?
Nein.
Dann kann es eigentlich nur, was kann es eigentlich nur sein? Sag mal.
Eine Heißluftfritteuse. Ich möchte ein.
Meins passt übrigens komplett dazu.
Ja.
Ein Airfryer hatten wir ja. Hatten wir jahrelang, haben wir auch schon ganz oft evaluiert.
Genau.
Und schön.
Und ich möchte jetzt einen haben. Ich möchte einen haben, weil ich auch super gerne so diese Kartoffelspalten esse. Und die brauchen einfach im Ofen einfach fucking lange. Und ich habe keinen Bock mehr. Und die werden ja auch nie so richtig knusprig, so wie ich das haben möchte. Ich möchte jetzt die Heißluftfritteuse haben.
Ja, als ich mit unserem ersten Sohn schwanger war, mein Mann und ich uns aber jeden Tag Pommes im Airfryer gemacht und richtig ehrenlos mit einer Portion Mayo gefressen. Bei mir ist das nicht die Heißluftfritteuse, sondern eine Heißklebepistole tatsächlich. Ich habe jetzt für diesen ganzen
Ding, ist auch so Tammy Gasserie.
Ja, wobei ich möchte eine Heißklebepistole haben, seit ich 10 bin. Ich träume davon, seit ich ein kleines Mädchen bin, träume ich von einer Heißklebepistole. Ich habe mir nie eine gegönnt. Ich hatte die schon mehrmals in meinem Amazon-Warenkopf und dachte dann so, naja, brauche ich die wirklich? So, jetzt habe ich hier diese ganze Wichtelbastelei. Ich dachte, Sophia, du bist 29, du hast 2 Kinder, es ist soweit für eine Heißklebepistole. Hab's mir gegönnt, ist geil. Ich bereue das
bist
nicht,
jetzt
ist geil.
Alt genug? Was ist daran so toll? Warum nicht einfach den guten alten Prittstift?
Ja, weil Heißklebepistole, das ist halt sofort hart. Es härtet sofort aus und ist sofort hart und du kannst halt auch so Metall kleben, Holz kleben und advanced Bastelsachen machen.
Ah, okay. Ja, sehe ich.
Hier kommt noch ganz zum Schluss eine wichtige Mitteilung am Ende. Die nächste Folge würde regulär am 23.12. erscheinen. Die wird aber ausfallen. Und ihr hört uns hier wieder im neuen Jahr. Also kommt gut rein, guten Rutsch, schöne Feiertage am 6.1. Das ist der Tag der Heiligen Drei Könige übrigens. Und falls ihr noch ein Geschenk sucht, das ist jetzt eine ganz kurze Werbeerwähnung, dann schaut doch mal bei Emma und Noah vorbei. Da gilt unser Code immer noch, da bekommt ihr Rabatt mit uns. Der Code und den Link findet ihr in den Shownotes. Und da gibt's wirklich super, super schöne Sachen für Babys und Kleinkinder. Und bis wir uns wieder hören im neuen Jahr, macht mal alle halblang.